Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile haben wir im Matthäusevangelium die sogenannte Ölbergrede Jesu erreicht. Benannt ist sie nach dem Ort, an dem Jesus sie gehalten hat, nämlich auf dem Ölberg in Jerusalem. Sie gehört zu den drei großen zusammenhängenden Bibeltexten des Matthäusevangeliums, die vom Reich Gottes handeln. Der erste Text, Sie erinnern sich vielleicht, ist die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7. Sie enthält sozusagen die wichtigsten Gesetzesregeln, die im Reich Gottes gelten werden. Der zweite Text findet sich in Kapitel 13 und besteht aus einer Sammlung von Gleichnissen über das Reich Gottes. Und der dritte Text ist eben die schon erwähnte Ölbergrede in den Kapiteln 24 und 25. Dort geht es um das Ende des gegenwärtigen Zeitalters, um den Beginn der großen Trübsal und um die Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus wiederkommt, wird er für Israel das Reich Gottes auf Erden errichten, was bei seinem ersten Kommen nicht möglich war, weil er als König dieses Reiches und als Messias vom Volk Israel abgelehnt wurde. Wenn Sie den Bibeltext für die heutige Sendung in Ihrer Bibel mitverfolgen möchten, schlagen Sie bitte das Matthäusevangelium Kapitel 24 auf. Dort beginnen wir gleich mit Vers 32. Bei seinen Jüngern hat Jesus für Unruhe gesorgt, als er über die Zukunft des Tempels, also des zentralen Heiligtums der Juden, gesagt hatte: »Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde.« Als die Jünger kurze Zeit später mit Jesus allein auf dem Ölberg waren, wollten sie weitere Einzelheiten darüber wissen, und sie fragten ihn: »Sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?« Die erste und die dritte Frage sind bereits beantwortet. Die Antwort auf die zweite Frage folgt nun zum Schluss und ist besonders ausführlich. Sie ist in Matthäus 24 in den Versen 23 bis 51 zu finden. Bis Vers 31 sind wir in der vorangegangenen Sendung bereits gekommen. Hören Sie jetzt die Verse 32 und 33. Nochmal zur Erinnerung, es geht um die Frage, was das Zeichen sein wird für das Kommen Jesu. Gemeint ist das zweite Kommen, seine Wiederkunft. Dazu sagt Jesus: »An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist.« Der Feigenbaum steht hier meines Erachtens für das Volk Israel. Noch heute trifft man in Israel überall auf Feigenbäume. Als ich einmal dieses Land besucht habe, war ich beeindruckt von den großen Feigenplantagen nördlich von Jerusalem und von den Weingärten südlich von Jerusalem. Vor allem südlich von Bethlehem wurde jede Menge Wein angebaut. Weinstöcke und Feigenbäume symbolisieren dieses Land mehr als alle anderen pflanzlichen Erzeugnisse. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass der Feigenbaum in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, für Israel steht. Der Zustand des Feigenbaums bzw. der Zustand des Volkes oder des Landes soll also Hinweise darauf geben, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Weiter sagt Jesus, Vers 34, »Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.« Dieses Geschlecht kann man auch mit »diese Generation« übersetzen. Dieses Geschlecht bezieht sich mehr auf die Zugehörigkeit zum Volk Israel. Diese Generation bedeutet dagegen alle Personen, die dann leben werden, wenn diese Voraussage in Erfüllung geht. Hier in Vers 34 sind wohl beide Deutungen möglich. Allerdings scheint mir die Zugehörigkeit zum Volk Israel das Entscheidende zu sein. Weiter mit Vers 35. Jesus spricht: »Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.« Mit diesem Vers weist Jesus darauf hin, dass auf seine Worte wirklich Verlass ist. Laut dem Buch der Offenbarung wird es eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Aber selbst dann noch werden die Worte Jesu Gültigkeit haben. Wer auf diese Worte vertraut, hat wirklich die richtige Wahl getroffen. Weiter mit Vers 36. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Obwohl die Menschen am Zustand des Feigenbaums, sprich am Zustand Israels, erkennen werden, dass es nicht mehr lange dauern wird bis zur Wiederkunft Jesu, so bleiben sie doch im Ungewissen über Tag und Stunde. Ungeachtet der Tatsache, dass Jesus hier ausdrücklich sagt, dass nur sein Vater Tag und Stunde weiß, haben ganze Generationen von Theologen immer wieder darüber spekuliert, wann es soweit sein könnte. Ja, ich fürchte, selbst wenn dieser Tag endlich da ist, werden immer noch einige an ihren Schreibtischen sitzen und ihre Berechnungen durchführen. Aber den Tag und die Stunde, so sagt Jesus, weiß nur Gott der Vater. Und er zieht einen Vergleich zu den Vorkommnissen zur Zeit Noahs. Vers 37 und folgende. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Die Zeit, in der Noah lebte, war geprägt von Ungerechtigkeit und Unmoral. Im ersten Buch Mose wird berichtet, Zitat, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens war nur Böse immer da. Ähnliche Zustände werden herrschen, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Allerdings erwähnt er in unserem Bibeltext in Matthäus 24 nur ganz alltägliche Dinge, die auch zur Zeit Noahs stattfanden. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. An all dem ist eigentlich nichts auszusetzen. Aber es kommt eben darauf an, aus welcher Haltung heraus man es tut. Paulus drückt es im ersten Korintherbrief sehr eindrücklich aus, indem er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Ebenso kann man dies alles aber auch zur Unehre Gottes tun. Dazu fällt mir eine nette Geschichte ein, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ein kleiner Junge wurde zum allerersten Mal zu einem Abendessen eingeladen. Gastgeber waren die Eltern seines Freundes im Haus nebenan, aber für den Jungen war es etwas Besonderes, ohne Mama und Papa von anderen Leuten zum Essen eingeladen zu werden. Als es endlich soweit war, setzte er sich brav an den Tisch, wartete, bis man ihm eine ordentliche Portion aufgefüllt hatte. Dann faltete er die Hände, um zu beten, wie er es von zu Hause gewöhnt war. Doch die anderen fingen bereits an zu essen. Etwas irritiert schaute der Junge in die Runde und fragte erstaunt, »Bedankt ihr euch nicht bei Gott für das gute Essen?« Einen Moment lang war es am Esstisch mucksmäuschenstill. Schließlich sagte die Mutter seines Freundes, »Du meinst, ob wir beten? Nein, das tun wir nicht.« Der kleine Kerl dachte ein paar Sekunden nach und sagte dann, ohne sich dabei etwas Böses zu denken, »Genau wie mein Hund, wenn man dem etwas hinstellt, fängt er auch gleich an zu fressen.« Tja, wie heißt es doch so schön, Kindermund tut Wahrheit kund. Doch nun zurück zu Matthäus 24, Vers 38. Da ist von Menschen die Rede, die ebenfalls ohne groß nachzudenken ihre täglichen Mahlzeiten einnehmen. Nicht das Essen und Trinken, sondern ihre Gedankenlosigkeit wird ihnen angekreidet. Auch heute finde ich es bedenklich, wenn sich Menschen dreimal täglich an einen reich gedeckten Tisch setzen, ohne Gott für seine Gaben zu danken. Und das, obwohl wir heute alle wissen, dass es genügend Menschen auf der Welt gibt, die hungern müssen. Auch die Bemerkung Jesu über das Heiraten und geheiratet werden geht in diese Richtung. Die Sache an sich ist nicht falsch. Doch Noah warnte die Leute damals immerhin vor einer todbringenden Katastrophe. Aber sie interessierte das nicht weiter, sondern planten ihre Hochzeitsfeste, vielleicht sogar inklusive kirchlicher Trauung. Dieses Desinteresse wird es auch geben, wenn Jesus eines Tages wieder auf die Erde zurückkommt. Weiter mit Matthäus 24, die Verse 40 und 41. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Auch wenn es sich so anhören mag, Jesus spricht hier nicht von der Entrückung, also davon, dass er die Christen zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Erde wegnehmen wird, sondern diese beiden Verse beziehen sich auf die Zeitangabe davor. Und die lautet, denn wie es in den Zeiten Noahs war. Und wer wurde in den Zeiten Noahs weggenommen oder preisgegeben? Diejenigen, die nicht auf Noah hören wollten, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wörtlich. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, um das Reich Gottes, das tausendjährige Friedensreich zu errichten, wird es Menschen aus dem Volk Israel geben, die keinen Zutritt haben werden zu diesem Reich. Denn sie werden vor Jesus Rechenschaft ablegen müssen. Vers 42. Jesus sagt, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das Wort wachet hat hier eine besondere Bedeutung. Wenn man das griechische Neue Testament aufschlägt, auf dem unsere heutigen Bibelübersetzungen beruhen, dann stellt man fest, dass es in der griechischen Sprache viele unterschiedliche Wörter gibt, die wir alle mit wachen übersetzen. Für das Volk Israel wird es ein banges Wachen, also ein banges Warten geben, bevor Jesus wiederkommt. Ich als Christ dagegen habe allen Grund, mit Freude zu wachen. Das heißt, mit Freude darauf zu warten, dass ich Jesus endlich zu Gesicht bekomme. Im ersten Johannesbrief heißt es über diese frohe Erwartung, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir Jesus gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hören Sie nun aus Matthäus 24 die restlichen Verse dieses Kapitels, also die Verse 43 bis 51. Jesus spricht, das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Soweit die Verse 43 bis 51. Dieses Gleichnis spiegelt die Gesinnung vieler Menschen wider in der Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu. Sie werden sich sagen, ach, wenn die Wiederkunft Jesu noch auf sich warten lässt, kann ich ja ganz beruhigt so weiterleben wie bisher. Ein schrecklicher Irrtum, denn Jesus wird sie zur Verantwortung ziehen, wenn er wiederkommt. Wie gesagt, dieses Gleichnis vom treuen und dem bösen Knecht bezieht sich meines Erachtens ausschließlich auf jene Menschen aus dem Volk Israel, die auf die Wiederkunft Jesu warten werden, und zwar am Ende der großen Trübsal oder direkt danach. Trotzdem hat dieses Gleichnis auch den Menschen von heute viel zu sagen. Kurz auf den Punkt gebracht, lebe so, dass du jederzeit bereit bist, Jesus vor die Augen zu treten. Denn eines ist sicher, auch wir, die wir in der Gegenwart leben, werden eines Tages vor Jesus stehen. Entweder als Christen. Christen sind erlöste Menschen. Wenn sie vor Jesus stehen, wird er sie danach fragen, was sie mit ihrem Leben gemacht haben, und ihnen eine gerechte Belohnung zusprechen. Dagegen werden Menschen, die die Erlösung durch Jesus nicht angenommen haben, ihn als Richter erleben. Im Matthäusevangelium erreichen wir jetzt Kapitel 25, in dem die Wiedergabe der Ölbergrede Jesu fortgesetzt wird. Die Frage der Jünger, woran man erkennt, dass die Wiederkunft Jesu bevorsteht, ist mit dem Ende des vorigen Kapitels beantwortet. Doch was jetzt in Kapitel 25 kommt, gehört im weiteren Sinne auch zu diesem Thema. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen handelt davon, ob es dem Volk Israel wirklich ernst ist mit seinem Glauben. Und in dem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern geht es um die Treue der Diener Gottes. Leider ergeht es dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen genauso wie manch anderen Abschnitten aus der Ölbergrede. Oft genug wird dieses Gleichnis so ausgelegt, als ob es sich auf die Entrückung der christlichen Gemeinde bezieht. Genauer gesagt auf 50% der Gemeinde. Denn es wird dann so gedeutet, als ob Jesus als Bräutigam 5 der 10 Jungfrauen, also die Hälfte der Christenheit, außen vor lässt. Aus 2 Gründen kann ich mich dieser Konstruktion nicht anschließen. Erstens ist nirgendwo sonst in der Bibel davon die Rede, dass die Entrückung nur für einen Teil der christlichen Gemeinde stattfinden wird. Dieses rundum schöne Ereignis wird alle Christen treffen, die zu Beginn der großen Trübsal hier auf der Erde leben. Und zweitens gibt es keinen Grund dafür, die Ölbergrede Jesu künstlich aufzuteilen. Am Anfang stehen 3 Fragen der Jünger, die von Jesus dann nach und nach beantwortet und weiter entfaltet werden. Die 3 Fragen und die Antworten behandeln die ganze Thematik aus jüdischer Sicht. Wenn wir nun mitten in dieser Rede, mitten in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, nun plötzlich etwas über die Entrückung der christlichen Gemeinde in Erfahrung bringen wollen, ist das fast so, als ob wir auf dem Ölberg dabei gewesen wären und Jesus einfach bei seiner Rede unterbrochen hätten. Hören Sie nun aus Kapitel 25 den ersten Vers. Jesus sagt: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Interessant ist, wie dieser Bibelvers und die nachfolgenden in einer alten syrischen Handschrift übersetzt wurden. Einiges deutet darauf hin, dass die Hochzeitsbräuche im alten Syrien ganz ähnlich waren. Demnach haben Braut und Bräutigam geheiratet und sind dann gemeinsam nach Hause gegangen, um dort das Hochzeitsmahl einzunehmen. Dort haben bereits die 10 Jungfrauen gewartet und sind der Braut und dem Bräutigam entgegengelaufen, sofern sie genügend Öl für ihre Lampen hatten. Dass in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen immer nur der Bräutigam erwähnt wird, dürfte daran liegen, dass ihm das Haus gehört und er seine Braut gewissermaßen heimholt. Wie Sie vielleicht wissen, wird die Beziehung zwischen Jesus Christus und der christlichen Gemeinde an einigen Stellen der Bibel mit der Beziehung zwischen einem Bräutigam und seiner Braut verglichen. Ich meine, dass diese Deutung auch hier zutrifft. In dem Gleichnis hat die Hochzeit von Braut und Bräutigam bereits stattgefunden. Das heißt, Jesus hat die christliche Gemeinde vor oder zu Beginn der großen Trübsal zu sich geholt. Dann kehren Braut und Bräutigam irgendwann in das Haus des Bräutigams zurück, um dort das Hochzeitsmahl einzunehmen. Im übertragenen Sinn bedeutet das, Jesus kehrt nach der 7 Jahre dauernden Zeit der großen Trübsal mit der christlichen Gemeinde auf die Erde zurück. Dort warten bereits die Jungfrauen bzw. eine Schar von Gläubigen auf ihn. Mit diesem Deutungsversuch im Hinterkopf lese ich nun die Verse 2 bis 4. Über die 10 bereits erwähnten Jungfrauen sagt Jesus: 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Das Öl ist hier vermutlich ein Symbol für den Geist Gottes. Die 5 klugen Jungfrauen stehen also für Menschen, die den Geist Gottes bekommen haben. Nur sie sind wirklich glaubende Menschen. Gleich werden wir erfahren, dass sich sowohl die klugen wie auch die törichten Jungfrauen aufs Ohr legen und eine Runde schlafen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen, sondern allein das Vorhanden oder Nichtvorhandensein von Öl bzw. des Geistes Gottes macht den Unterschied. Weiter ab Vers 5. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Soweit aus Matthäus 25, die Verse 5 bis 13. Als nächstes erzählt Jesus das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Auch dieses Gleichnis ist an jene Menschen adressiert, die hier auf Erden auf die Wiederkunft Jesu warten werden. Ich lese diesmal das ganze Gleichnis am Stück vor und gebe dazu ein paar abschließende Bemerkungen. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere hinzu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn den, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Soweit das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Wie gesagt, es richtet sich an diejenigen, die hier auf Erden auf die Wiederkunft Jesu warten werden. Die Entrückung der christlichen Gemeinde wird zu diesem Zeitpunkt bereits Geschichte sein. Dennoch ergeben sich aus dem Gleichnis einige Hinweise, die auch für Christen in der heutigen Zeit nützlich sein können. Interessant finde ich die Tatsache, dass der Mann in diesem Gleichnis jedem Knecht einen anderen Geldbetrag anvertraut. Das führt mich zu der Frage: Wie sehr bin ich mit dem zufrieden, was Gott mir in meinem Leben anvertraut hat? Kann ich mich damit abfinden, dass ein bestimmter Traumberuf immer ein Traum bleiben wird? Oder dass ich kinderlos bin, obwohl ich gern Kinder hätte? Oder dass ich mir als Missionar niemals ein eigenes Häuschen im Grünen werde leisten können? Des Weiteren mache ich mir bewusst, dass ich eines Tages vor Gott stehen werde. Er wird mich nicht fragen, wie viel ich für ihn absolut gesehen erwirtschaftet habe. Aber er wird wissen wollen, ob ich treu mit dem umgegangen bin, was er mir zur Verfügung gestellt hat. Sie ist ziemlich lang, die Ölbergrede Jesu. Und das bedeutet, auch in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel werden wir uns noch einmal mit ihr beschäftigen. Nur kurze Zeit, nachdem Jesus und seine Jünger den Ölberg in Jerusalem verlassen haben, beginnen für Jesus die letzten Tage seines Lebens hier auf der Erde. Der Verrat des Judas und das letzte gemeinsame Abendmahl werden Themen in der nächsten Sendung sein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.